Wir haben das Ziel, die Betroffenen zu ihren eigenen Gesundheitsmanagern zu machen.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Energiemanagement kennt man aus der Industrie. Prozesse optimieren, Verbrauch senken, Effizienz steigern. Doch was ist eigentlich mit unserem eigenen Energiehaushalt? Auch wir Menschen haben ein begrenztes Energiebudget. Und doch gehen wir so oft damit um, als wäre es unerschöpflich. Wir ignorieren Pausen, übergehen Warnsignale, bis Körper und Geist irgendwann einfach nicht mehr mitmachen. Genau darüber spreche ich heute mit Dr. Thomas Lenzen. Er ist Mediziner, Biostatistiker und Head of Medicine and Research bei Phimo Health. Thomas verbindet klinisches Know-how mit digitaler Innovationskraft. Und er weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, wenn die Energie plötzlich weg ist, nach einer Long-Covid-Erkrankung mit schwerer Fatigue. Heute entwickelt er digitale Gesundheitsbegleiter für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Sein Ziel? Betroffene zu befähigen, ihre Gesundheit und Energie selbstbestimmt zu managen, statt sie an ein überfordertes Gesundheitssystem abzugeben. Ein Gespräch über das Pacing-Prinzip, smarte Alltagsstrategien und die Frage, wie geht gutes Energiemanagement eigentlich für uns Menschen? Thomas, guten Morgen. Ganz herzlich willkommen bei Gesundsein. Ich freue mich total, dass du heute hier bist.
Hallo Stefanie, ich freue mich super sehr, bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich besonders, dass wir heute uns gegenüber sitzen, weil normalerweise nehme ich mit meinen Podcast-Gästen häufig remote auf, weil die einfach woanders sind und wir sitzen zufällig beide in Berlin. Deswegen ist es super cool.
Geht mir genau so.
Du bist Chief Medical Officer bei Phimo Health. Erzähl uns doch vielleicht einfach mal, wie du dort gelandet bist.
Ja, sehr, sehr gerne. Also vielleicht fange ich erstmal damit an, was wir bei Phimo Health machen. Und zwar entwickeln wir bei Phimo Health smarte digitale Begleiter für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Wir haben das Ziel, die Betroffenen zu ihren eigenen Gesundheitsmanagern zu machen.
Und super spannend.
Ja.
Das heißt, Selbstverantwortung wird dafür chronisch Kranke in den Vordergrund gestellt.
Ganz genau.
Und ihr befähigt die über eure digitalen Lösungen.
Ganz genau. Ja, also Befähigung finde ich ein gutes Wort. Wir sagen selber auch so Patient Enablement oder Patient Empowerment. Genau darum geht's, Leute in eine aktivere Rolle zu bringen, die selber betroffen sind. Ja, und wie bin ich dazu gekommen? Ich bin tatsächlich über eine eigene Erkrankung dazu gekommen, und zwar über meine Long-Covid-Erkrankung.
Super spannend.
Ja, die mich ziemlich schwer erwischt hat. Und dann habe ich lange gebraucht, wieder gesundheitlich auf die Beine zu kommen.
Wann war das?
Das war 2021. Okay. Also noch eine der relativ frühen Corona-Wellen. Damals war ich auch noch nicht geimpft. Mhm. Und hatte dann in der Folge sehr, sehr lange mit Fatigue, also chronischer Erschöpfung und Müdigkeit zu tun. Und habe gesehen, dass es eigentlich super wenig gute Angebote dafür gibt, die Betroffenen dabei unterstützt.
Damit zu leben sozusagen und da auch irgendwie wieder gesund zu werden.
Genau.
Okay, spannend. Und du hast dir dann aber versucht, selber zu helfen wahrscheinlich.
Ich habe dann erstmal so den normalen Gang durch das Gesundheitssystem gemacht. Also ich war erstmal beim Hausarzt.
Ja.
Ich war dann in der Reha-Klinik und das hat punktuell alles auch ein bisschen was geholfen. Aber irgendwie dachte ich mir auch, das ist ja alles ganz schön und gut, zum Beispiel beim Hausarzt 6 Wochen auf den nächsten Termin zu warten. Aber was macht man denn eigentlich zwischendurch? Ja, da könnte man doch jetzt eigentlich viel mehr Leuten wie mir was an die Hand geben, mit denen sie selber Selbstmanagementstrategien mal erlernen können.
Im Alltag, auch wirklich was verändern oder tun.
Ganz genau, ganz genau. Ja, das war so ein bisschen meine eigene Erfahrung. Und dann habe ich, das war auch noch 2021 auf dem Long-Covid-Kongress, also aus dem Ärztekongress, dann Phimo Health kennengelernt.
Okay, gesehen, also da konntest du dich auf jeden Fall hinschleppen.
Das ging dann nach einigen Monaten wieder.
Interessant.
Aha. Und habe gesehen, die Jungs entwickeln ein digitales Tool, das eigentlich so genau das macht, Menschen mit Fatigue zu unterstützen und denen was Konkretes in die Hand zu geben, um wieder aktiver zu werden und besser damit klarzukommen. Mhm. Und dann habe ich denen mal eine E-Mail geschrieben, es stellte sich raus, sie suchten jetzt gerade auch noch jemand, der den medizinischen Bereich verstärkt, und so bin ich in meine Rolle gekommen.
Super spannend, super schicksalhaft natürlich, aber ich glaube, gerade dann, wenn man aus der eigenen persönlichen Erfahrung heraus das Bedürfnis an einer Lösung sozusagen, der Need bei einer Lösung erkennt, das ist schon dann stark, ne? Dann steht man natürlich auch nochmal mit einer ganz anderen Motivation dahinter, hinter dem, was man tut.
Ganz genau, ja.
Super schön. Und wie war das denn damals für dich als Arzt, du warst ja sozusagen einer der ersten Betroffenen, ne? Von Long-Covid. Wie hat sich das für dich gestaltet, so dieser ganze Realisierungsprozess von, irgendwie erhole ich mich nicht mehr. Also erst kam ja die Covid-Erkrankung
Und dann müsstest du ja eigentlich von der Symptomatik her schon wieder besser gegangen sein. Und da kamst du aber irgendwie nicht raus. Wie war das damals?
Ja, das war also heute würde ich sagen, es war eine total spannende Lernerfahrung. Es war eine große Lektion in Demut. Mhm. Weil was ich damals verstanden habe, ist, als ich selbst noch Arzt in der Klinik war, also ich wollte mal ursprünglich Neurologe und Hirnforscher werden und habe auch in Kliniken in der Neurologie und Psychiatrie gearbeitet. Und gerade in der Neurologie gibt es ja viele Patientinnen und Patienten, die auch eine Fatigue-Symptomatik haben.
Ja.
Mir ist klar geworden, ich habe diese Patienten überhaupt nicht verstanden. Mhm. Ja. Ich hatte gar kein Bewusstsein dafür, was Fatigue, was chronische Erschöpfung bedeutet, wie sehr lebenseinschneidend das auch ist und wie sehr es den Tag, die Woche und alles bestimmt. Und ich kann da, glaube ich, auch für einige andere Ärzte sprechen, weil ich habe das Thema seitdem so mit vielen Ärztinnen und Ärzten im Bekanntenkreis thematisiert. Es geht, glaube ich, vielen so. Mhm. Viele haben da gar nicht so einen Begriff dafür.
Ja.
Es könnte damit zusammenhängen, dass natürlich viele Ärzte in ihrem Arbeitsalltag selber sehr viel erschöpft und müde sind, Nachtdienste machen, sehr lange in der Praxis arbeiten und so weiter. Und da gar nicht so, ich bin auch müde, ich bin auch erschöpft und das ist deswegen gar nicht so richtig dort landen kann.
Ja. Das heißt, diese Nachvollziehbarkeit ist schwer und natürlich auch die Präsenz, um sich dann teilweise wirklich in die Menschen hineinzuversetzen.
Mhm.
Und würdest du sagen, angenommen, du wärst jetzt ein praktizierender Arzt, immer noch, hätte dich diese Erfahrung zu einem besseren Arzt gemacht?
Ich glaube, es hätte mir zumindest ein gutes Stück mehr Empathie und die Fähigkeit verschafft, mich in die Betroffenen reinzuversetzen.
Mhm, mhm. Das, was ich persönlich jetzt aus eigenen Erfahrungen sagen kann, ist, dass es schon Unterschiede gibt daran, wenn man bei Ärzten sitzt, ob man sich sozusagen verstanden fühlt, ob man wirklich gesehen wird für das mit dem Problem, mit dem man dann sozusagen kommt oder nicht. Also meine Hypothese ist ganz klar, ich glaube, das macht einen riesengroßen Unterschied, wenn der Arzt dir gegenüber glaubhaft wirklich wahrmachen kann, dass er dich versteht und dass er auch den Umfang des Impact sozusagen einer Erkrankung irgendwie nachvollziehen kann. Weil ich glaube, dass es sehr vielen Menschen schwerfällt, das für sich überhaupt mal zu formulieren. Ja, dir geht es irgendwie schlecht, aber die Symptomatik ist so schwammig, gerade so bei Long-Covid, ne, bei diesen Fatigue-Patienten, dass es einfach auch für den Betroffenen sehr schwer zu greifen ist. Wie bist du damit umgegangen? Hast du in dem Moment auch selber an dir gezweifelt irgendwie, dass du vielleicht einfach das falsch siehst oder so? Oder war das für dich irgendwie direkt ganz klar, dass hier was nicht stimmt?
Für mich war das total klar, dass da was nicht stimmt. An mir habe ich da gar nicht gezweifelt, weil vorher war ich eigentlich relativ jung und gesund und hatte eigentlich deswegen auch angenommen, Corona wird schon nicht so schlimm für mich werden.
Mhm.
Und dann war es ja ganz plötzlich, aber halt auch ab dieser Infektion, ein so deutlicher Einbruch in meinen Energieressourcen und ich konnte plötzlich nur noch so wenig machen, dass es für mich schon klar war, das ist jetzt krankheitsbedingt.
Mhm.
Das hat jetzt wenig mit mir zu tun.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ja. Aber du sprichst da eine total wichtige Sache an. Wie kann man dieses doch sehr Schwammige überhaupt erstmal greifbar machen?
Ja.
Und das ist eigentlich genau auch einer unserer Ansätze, den wir bei Femo Health verfolgen.
Ja.
Fatigue ist ja so ein Kernsymptom. Wir haben jetzt auch nicht nur eine Version für Long-Covid, sondern im Moment für 6 unterschiedliche chronische Erkrankungen.
Die da wären
Long-Covid, dann ME/CFS, das ist dieses chronische Fatigue-Syndrom, sozusagen eine Extremform der Fatigue.
Ja.
Rheumatoide Arthritis, Multiple Sklerose, Krebs mit einem Schwerpunkt auf tumorbedingte Fatigue und Fibromyalgie.
Okay.
Und wir bauen da gerade im Prinzip eine Plattform für chronische Erkrankungen auf. Also es werden noch weitere Krankheitsversionen dazukommen, vor allem erstmal für weitere entzündliche Erkrankungen, chronische entzündliche Darmerkrankungen werden noch dazukommen.
Ja, sehr spannend.
Und der Ansatz, den wir dann haben, ist genau das, was den Patienten widerfährt, erstmal erklärbar und beschreibbar zu machen.
Mhm.
Konkrete Strategien zu vermitteln, wie man jetzt mit diesen Symptomen umgehen kann.
Suggeriert ihr da sozusagen ganz bestimmte Symptomatiken, die der Patient dann auswählen kann? Oder?
Das Spannende bei uns ist, dass jeder ganz frei eingeben kann. Zum Beispiel, wir haben so eine Symptom-Tracking-Funktion. Ja. Was steht für ihn oder sie im Vordergrund? Mhm. Wir können das auch in ganz freien Worten beschreiben.
Okay.
Wir geben dahingehend erstmal nichts vor. Wir haben sowas, was nennen wir, also wir haben 3 Säulen. Die nennen wir Lernen, Handeln und Tracken. Und in diesem Lernteil gehen wir schon so mal durch die Hauptsymptome, die wir mit der jeweiligen Krankheit einhergehen, einmal so durch. Und da spielt jetzt natürlich Fatigue bei Long-Covid beispielsweise eine große Rolle auch.
Ich finde das Thema sehr, sehr spannend, vor allen Dingen, weil das Thema Symptom-Tracking für mich, seit ich das Buch The Mindful Body von Alan Langer gelesen habe, extrem viel Potenzial irgendwie heraussticht, weil sie damals geschrieben hat darüber, dass sie in einer Studie die Patienten, Patientinnen haben jeden Tag wirklich ein Tagebuch führen lassen, wie es ihnen an dem Tag gegangen ist. Und sie sollten genauso darauf achten, wenn Symptome da waren, als auch darauf, wenn keine Symptome da waren. Das heißt, sie sollten auch gleich in der gleichen Weise sagen, wenn es ihnen zum Beispiel überraschend gut ging. Und die Patientengruppen, die es dann eben getrackt haben, das Positive wie das Negative im Vergleich zu der Gruppe, die überhaupt nichts getrackt hat, dem ging es dann im Verlauf immer besser, weil einfach diese Achtsamkeit im Umgang mit dieser Symptomatik schon allein dazu beigetragen hat, dass sich die Patienten besser gefühlt haben. Das finde ich total spannend.
Ich finde, mir geht es da genauso. Also diese Arten von Studien finde ich auch super spannend. Und wir haben so ein ähnliches Konzept auch aufgegriffen. Denn einige von unseren Nutzerinnen und Nutzern haben uns auch zurückgemeldet, boah, naja, so richtig bringt es mich jetzt eigentlich nicht weiter, wenn ich immer noch meine Symptome tracke und mich immer nur auf das Negative fokussiere, auf das, was gerade nicht so gut funktioniert. Deswegen haben wir auch ganz bewusst eine Funktion eingebaut, in der man die Dinge tracken kann, für die man gerade dankbar ist an diesem Tag. Und die Dinge, die einem Energie gegeben haben, also gleichzeitig auch die einem Energie genommen haben, aber halt gerade auch Energie gegeben haben, um diesen Fokus halt auch von diesem, das ist jetzt hier das Problem, das ist schlecht, wegzuleiten.
Ja, super spannend. Ich glaube da sehr stark an diesen Effekt der Self-Fulfilling Prophecy im Grunde genommen. Ne? Wenn ich die ganze Zeit denke, oh, ich bin krank, ich fühle mich schlecht, dann fühlt man sich irgendwie auch schlechter. Und wenn man im Gegenteil aber merkt, ah, warte mal, ich bin gar nicht immer nur krank, sondern ich habe da irgendwie auch Zeitfenster, in denen es mir richtig, richtig gut ging. Wie komme ich denn dahin wieder zurück? Ne? Da kommt man auch plötzlich in diese proaktive Denke und hat irgendwie wieder so ein Mikroziel, sag ich mal, für den nächsten Tag, dass man sowas wieder erlebt. Das finde ich super, super cool.
Es ist eine totale Balance. Einerseits ist es schon ein Stück weit sinnvoll, sich auch mit der eigenen Erkrankung auseinanderzusetzen, um da Fachmann, Fachfrau in der eigenen Sache zu werden. Und gleichzeitig hast du genau recht, sich aber jetzt nicht damit zu identifizieren und zu denken, oh ja, ich bin krank, bei mir ist das und das schlecht. Das sind ja, wenn man die Aufmerksamkeit nur darauf liegt, zieht es einen herunter. Also dann gleichzeitig sich wieder davon zu lösen und genau wie du sagst, herauszufinden, was funktioniert eigentlich gut und wo bin ich auch überhaupt nicht krank.
Ja, genau, da die richtige Balance zu finden, ne, ist wahrscheinlich wichtig. Inwieweit geht ihr denn mit euren Lösungen auch darauf ein, den Patienten zum Beispiel, Lifestyle-Interventionen, also wie gestalte ich eigentlich meinen Alltag näher zu bringen? Sind solche Inhalte auch Teil eurer Lösung?
Total. Das macht sogar einen großen Teil aus. Es geht so in diesen Teil Act oder Handeln. Und da haben wir je nach Erkrankung ein ganzes Spektrum von Tools und Tipps und Tricks, die wir den Betroffenen anbieten. So bei den Fatigue-Erkrankungen ist ein wichtiger Punkt zum Beispiel das Thema Pacing. Also es gibt so Strategien zum Energiemanagement, die aus dem Bereich der Verhaltenstherapie kommen, die einem helfen können, mit geringer Energie zurechtzukommen und sich die wenige Energie, die man hat, sinnvoll und achtsam einzuteilen.
Das heißt sozusagen, also Pacing heißt, ne, Schritt halten sozusagen mit dem eigenen Energielevel. Wie genau setzen die Menschen das denn dann um im Alltag, dieses Pacing-Konzept? Weil ich glaube ehrlich gesagt, dass das für fast alle relevant wäre.
Das ist so eine der lustigen Erkenntnisse, die ich aus meiner Arbeit gezogen habe. Ich glaube, ein bisschen Pacing könnte allen gut tun, die in der modernen Gesellschaft leben. Also wir bieten so verschiedene Konzepte an. Ein ganz einfaches Konzept, was auch jeder ja vielleicht mal, diesen Podcast hört, ausprobieren kann, ist, stell dir mal vor, du hast in deiner rechten Hosentasche 20 Murmeln und jede Murmel repräsentiert ein bestimmtes Maß an Energie und du hast für diesen Tag heute 20 Murmeln für alle Sachen, die du jetzt machst, jetzt zum Beispiel diesen Podcast aufzunehmen. Damit verbrauche ich, sagen wir mal, drei Murmeln. Die tue ich von meiner rechten Tasche in meine linke Tasche. So, und das Ziel ist, dass ich dann am Ende des Tages noch mindestens eine Murmel übrig habe.
Ja. Damit man eben nicht overpaced.
Genau, damit man jetzt nicht in so ein Energieminus geht und sozusagen sein Konto überzieht. Ja. Und das unterstützen wir jetzt in der App mit verschiedenen Sachen. Also eine ganz einfache Sache ist tatsächlich so eine Analogie, die wir machen mit einem Handy-Akku. Man kann also morgens und abends einmal einstellen, wie voll ist denn mein Akku eigentlich gerade? Wenn man das eine Weile macht, dann unterstützt einen das automatisch, so die Energieressourcen besser einzuschätzen.
Ja.
Und damit besser zu haushalten.
Super spannend. Das heißt, die App, die bringt dich schon am Morgen eigentlich in diese Verantwortung und sagt, fühl doch mal in dich hinein. Wie fühlst du dich? Wie hast du geschlafen? Ich hätte heute zum Beispiel gesagt, oh, ich bin so bei 60% maximal. Ich habe dir von meiner schlechten Nacht erzählt. Und in dem Moment startest du deinen Tag ja auch schon mit einer ganz anderen Einstellung und mit einer ganz anderen Anforderung auch vielleicht an dich. Das heißt, dieser eine Check-in-Moment am Morgen, der macht dann schon setting the tone for the day, richtig? Damit setzt man sozusagen die Voraussetzungen an den Tag, was an Energie vorhanden ist, und dann kann man nochmal viel bewusster damit umgehen.
Ganz genau. Das ist das eine, was wir machen, diese subjektive Sache. Und dann binden wir noch objektive Parameter ein, so von Smartwatches.
Mhm.
Also wir haben in der Fimo Health App eine Schnittstelle zu allen gängigen Smartwatches, Garmin, Apple, Fitbit und so weiter, Oura Ring. Und da binden wir solche Parameter ein, wie die Schrittzahl, wie man jetzt geschlafen hat, wie die Herzratenvariabilität auch gerade ist. Und tatsächlich in einem der Forschungsprojekte, in dem wir gerade sind, bauen wir auch sowas wie einen digitalen Biomarker. Der den Leuten dann wirklich auf dem Handybildschirm zeigt, hey, basierend auf deinem bisherigen Energieverlauf und das, was die Smartwatch heute angezeigt hat, heute schon dich lieber ein bisschen oder heute kannst du ein bisschen mehr machen.
Und in der Schonung oder in dem heute kannst du ein bisschen mehr machen, das meint wahrscheinlich wirklich nicht nur irgendwie die Bewegungseinheiten, den Sport oder so, sondern ja auch wirklich alltägliche Sachen, richtig? Wie die Anzahl der Stunden, in denen die Leute arbeiten können, inklusive dann anderen Stressoren, sage ich mal, den man sich aussetzen sollte. Was berücksichtigt ihr da alles?
Also du hast ganz recht, es kann alles Mögliche sein und es ist für jeden unterschiedlich. Ja. Für manche Leute mit chronischen Erkrankungen sind soziale Kontakte zum Beispiel sehr anstrengend.
Ja.
Und das ist das, was sie lieber ein bisschen pacen sollten. Das kann aber auch einfach die Arbeit sein, die Arbeit am Bildschirm. Es kann natürlich Sport und Bewegung sein. Und das Spektrum dessen, was man machen kann und was für einen selber besonders viel Energie zieht oder aber auch Energie bringt. Alle diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, können ja auch, wenn man sie richtig macht, Energie bringen.
Genau.
Ja, so sich mit Freunden zu treffen, einen schönen Spaziergang zu machen, vielleicht ein leichtes Workout, je nach Energielevel.
Ja.
Und sodass ich jetzt gar nicht sagen kann, das ist jetzt so das eine oder andere, aber wir möchten eigentlich unsere Nutzerinnen und Nutzer ermutigen, das für sich selbst rauszufinden und da ein besseres Gespür für sich zu bekommen.
Super cool. Vielleicht könntest du uns einfach beispielhaft mal so in deine persönliche Erfahrung mitnehmen, weil mich interessieren würde, wie genau du dieses Pacing hinbekommen hast von zum Beispiel sozialen Kontakten, von aber auch Sport, ne? Weil du gesagt hast, ich kenne das von mir selber, ne? Manche Sporteinheiten sind halt irgendwie an der richtigen Stelle total gut. Aber es ist ja zum Beispiel wie mit dem Eisbaden. Es ist eben nicht immer und für alle gut, ne? Also man muss ja ganz vorsichtig sein, gerade bei Frauen. Ich würde jetzt nicht irgendwie, egal an welchem Tag, in so ein Eisbad springen wollen, weil mir das einfach auch sehr viel Stress erzeugt. Und genau das Gleiche ist es ja auch, wenn man irgendwie beim Sport mal übertreibt. Ja? Weil auch da will man dann gerne wieder performen und irgendwie Muskel aufbauen, ich weiß nicht was. Wie hast du das für dich gefunden, rausgefunden?
Ja, also man findet es
genau. Man overpaced wahrscheinlich auch manchmal,
aber,
ne?
Aber das gehört total dazu, dass man halt auch über seine Grenzen einfach mal hinausschlägt und sich überanstrengt.
Ja.
Ist komplett normaler Teil dieses ganzen Pacing-Konzeptes und muss eigentlich jeder auch so machen. Jeder muss den Punkt finden, wo ist es jetzt zu viel? Okay, das war jetzt irgendwie zu viel Sport. Die letzten 10 Gewichte hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Oder boah, gestern 4 Stunden lang, die Party war ein bisschen zu viel. Bei Long-Covid und auch dem chronischen Fatigue-Syndrom kriegt man da sozusagen so eine körperliche Quittung mit Zeitverzug. Das nennt man dann einen sogenannten Crash oder auch postexertionelle Malaise, ist der Fachbegriff, PEM. Und typischerweise, so habe ich das erlebt, aber so berichten das auch ganz viele andere, die davon betroffen sind, kriegt man dann am nächsten Tag, merkt man, oho, das war zu viel, dadurch, dass es einem dann schlechter geht und man, bis hin zu sich gar nicht mehr bewegen kann, aufstehen kann.
Interessant, das heißt, der signalisiert der Körper einem, du hast deine Batterien schonungslos ins Minus gefahren.
Ja.
Und was hilft dann?
Dann hilft erstmal tatsächlich Schonung und erstmal weniger zu machen.
Heißt das dann aber weniger machen, den ganzen Tag nur im Bett oder auf der Couch liegen? Oder sollte man auch dann an solchen Tagen zum Beispiel auf irgendeinen Ausgleich achten?
Gute Frage. Also tatsächlich weniger Aktivität und weniger Reizinput ist in den meisten Fällen dann erstmal sinnvoll.
Also auch mental, also auch lieber kein Social Media, lieber irgendwie ein Buch lesen, was so ein bisschen langsamer geht oder sogar kein Buch.
Also eine der Sachen, die ich gelernt habe, die für mich persönlich sehr geholfen hat, ist wirklich mal richtige Pausen zu machen.
Mhm.
Pausen ohne, jetzt wie du sagst, Social Media ablenken oder mal ein bisschen Musik oder Radio zu hören oder doch ein Buch zu lesen oder so. Ja.
Zu sein.
Wirklich nur so da zu sein.
Ja.
Und ich musste das ehrlich gesagt ein bisschen lernen. Ich konnte das vorher nicht.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass ich das sehr, sehr schwer kann. Außer ich setze mich wirklich hin und weil selbst in den Momenten, wo man dann irgendwie sich eben mit nichts tun eigentlich beschäftigen will, sagt ja unser Eins dann häufig, okay, dann meditiere ich jetzt mal. Mhm. Aber selbst das ist ja wiederum was tun. Und auch das braucht ja Energie, richtig? Wenn man das erst noch lernt oder so. Auch das nicht. Einfach nur sein.
Einfach nur sein.
Und wie hast du das gemacht? Das einfach nur sein? Also woraus besteht dann in dem Moment dieses einfach nur sein? Damit ich mir das mal ganz konkret vorstellen kann. Sitzt du dann einfach irgendwo und schaust durch die Gegend oder gehst du vielleicht spazieren oder wie sah das aus?
Erholt habe, das ging tatsächlich am besten auf dem Sofa.
Mhm, mhm.
Teilweise mit einem Buch, teilweise ohne.
Ja, ja, okay.
Und auch, also ich spreche hier viel von meiner eigenen Erfahrung, aber es ist, glaube ich, auch ein Stück weit sehr
subjektiv.
Individuell
ja.
und persönlich, was jedem Einzelnen hilft.
Man muss einfach ausprobieren.
Mhm.
Ja, ja, das verstehe ich sehr gut. Das verstehe ich sehr gut. Und du hast vorhin auch darüber gesprochen, dass ihr eben bei Fimo Health verschiedene Lifestyle-Empfehlungen sozusagen auch
ja.
in die Programme reinfließen lasst. Ich habe mich immer gefragt, gelten eigentlich sehr viele allgemeine Lebensstil-Empfehlungen? Sind die überall gleich oder gibt es da zwischen den verschiedenen Erkrankungsbildern auch wirklich gravierende Unterschiede zum Beispiel?
Doch, total. Also es gibt zwischen den Erkrankungsbildern ganz erhebliche Unterschiede, gerade was jetzt zum Beispiel die Empfehlung von wie viel Sport und Bewegung soll ich jetzt machen, angeht. Und immer wenn wir eine Krankheitsversion entwickeln, steht am Anfang eine ganz intensive Literaturrecherche, in der wir uns die Evidenz ganz genau anschauen, die Leitlinien, in der wir mit Fachärztinnen oder Fachärzten und auch mit Betroffenen uns austauschen, um mal zum Beispiel das Beispiel Bewegung nochmal aufzugreifen. Bei Multipler Sklerose oder auch bei der tumorbedingten Fatigue sind die Empfehlungen ganz klar pro Sport, pro Bewegung und zwar relativ viel. Je mehr, desto besser. Und langfristig kann das dazu führen, dass die Fatigue, die mit diesen Erkrankungen zusammenhängt, geringer wird.
Ja.
Bei solchen Erkrankungen wie Long-Covid oder chronischem Fatigue-Syndrom ist man da allerdings sehr viel vorsichtiger. Da steht viel mehr das Pacing im Vordergrund,
ja.
Bewegung nur halt bis zu dem Punkt, dass man nicht in diese Crashes reinrutscht, was als auch nicht heißt, dass man sich gar nicht mehr bewegen soll. Das wäre halt auch langfristig nicht gut. Aber genau wie du sagst, sind die Empfehlungen ganz unterschiedlich und wir schnüren das dann auf genau die Erkrankung zu.
Und du hast jetzt zum Beispiel gesagt, dass ihr da gemeinsam mit Fachärzten diese Programme auch entwickelt. Kommen denn da auch andere, ich sag mal, therapeutische Fachkompetenzen mit rein, die jetzt vielleicht nicht so der klassische Fachmediziner sind, sondern der Ernährungsmediziner, Ernährungswissenschaftler, der Sportwissenschaftler, Psychologen, wer spielt da alles mit?
Genau, genau die Gruppen, die du gerade genannt hast.
Mhm.
Also bei mir im Team gibt es zum Beispiel zwei psychologische Psychotherapeutinnen, die ganz viel dieses ganze Thema, wie gehe ich mental mit der Erkrankung eigentlich um, aufgreifen. Und wir haben da den Schwerpunkt mit der Acceptance- und Commitment-Therapie, wo es darum geht, einfach bestimmte Sachen einfach zu akzeptieren, weil man kann sie halt nicht ändern.
Mhm.
Aber für die Dinge, die man ändern kann, auch das Commitment aufzubringen, Ziele zu setzen und die auch zu verfolgen.
Ja.
Das ist ein Bereich, den wir haben. Wir haben ganz viele aus dem Bereich der Achtsamkeit tatsächlich auch drin. Meditationsübungen. Wir haben spezielle Sporteinheiten, die Fatigue berücksichtigen. Da arbeiten wir mit einer Physiotherapeutin zusammen, die sich darauf spezialisiert hat und machen das zusammen mit den Sporttherapeuten an der Uniklinik Essen. Das ist eine super schöne Zusammenarbeit.
Ja.
Wir haben eine ganz nette ärztliche Partnerin, das ist die Harriet Morph, die ist Rheumatologin und gleichzeitig Yogalehrerin.
Mhm.
Und sie hat so eine Rheumasequenz speziell für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen entwickelt.
Sehr spannend.
Ja, ne? Und die haben wir in der App auch drin. Das sind so die Bereiche, zu denen wir auch irgendwie das beste Feedback bekommen. Ja, also ein bisschen das uns Nutzer zurückschreiben, oh wow, cool, ich habe jetzt das erste Mal Yoga ausprobiert durch eure App und hey, hätte ich gar nicht gedacht, aber es hat mir total weitergeholfen.
Toll.
Ja, ja. Also wir versuchen eigentlich so ein breites Angebot zu machen und es ist dann vielleicht nicht einfach auch was für jeden Nutzer, es ist nicht das Rezept, also ist auch total okay, dass sich jeder einfach nur das rauspickt, was für ihn funktioniert.
Mhm. Wie genau läuft das denn ab bei in eurer App? Also seht ihr das zum Beispiel auch in der Nutzung, was das Thema Commitment halt anbelangt? Was zeichnet den Nutzer aus, der wirklich dranbleibt und der mit eurer Lösung echt weiterkommt? Und wie vergleicht der sich mit dem, der da irgendwie nicht so mit weiterkommt? Ihr erlebt wahrscheinlich beides, oder?
Total, genau. Also es gibt, ganz ehrlich, es gibt Nutzer, die laden sich die App runter, probieren das einmal und hören dann auch wieder auf mit der Nutzung. Und dann muss man einfach sagen, das ist dann wahrscheinlich nicht das für sie, für denjenigen gewesen. Wir haben aber andere Nutzer, die für die unsere App wirklich ein digitaler Begleiter wird und die das über viele Monate, ich glaube, unser Top-User nutzt die App jetzt schon 2 Jahre lang, so gut wie jeden Tag.
Wow.
Ja, dass es wirklich ein digitaler Begleiter wird, der jetzt auch bei ganz praktischen Sachen jetzt, ne, man kann die App auch nutzen, um seine Medikation zu tracken. Habe ich meine Medikation jetzt genommen, so abgehakt?
Ja, das heißt auch das Thema Adhärenz.
Ja.
Also wie gut nehme ich Medikamente, wird damit auf jeden Fall auch verbessert.
Total.
Potenziell, wenn es gut genutzt wird.
Ja. Und die meisten Nutzer, die befinden sich so im Bereich von ein paar Monaten, die sie die App dann nutzen, wenn sie sie tatsächlich, wenn sie sich dafür entscheiden, das zu machen. Ja.
Und ich meine, so chronische Erkrankungen, die sind ja auch nicht immer gleich, sondern die kommen ja häufig auch in Schüben. Und das bildet, sollte sich ja eigentlich dann auch in der App-Nutzung irgendwie abbilden, oder?
Genau. Ja, und das ist auch genau die eine Sache. Und das ist so dieser dritte Bereich vielleicht, Track, dass wir klar machen wollen, welche Einflussfaktoren gibt es eigentlich auf den individuellen Krankheitsverlauf. Du hast genau gesagt, das ist nicht für jeden gleich und viele Erkrankungen, gerade so die entzündlichen Erkrankungen, gehen auch mit Schüben einher. Und was wir da, wie wir das machen, ist, dass wir die aus den getrackten Daten sozusagen personalisierte Insights machen. Zum Beispiel, du hast jetzt mir heute erzählt, du hast nicht so gut geschlafen. Und nehmen wir mal eine Nutzerin unserer Fibromyalgie-Version an. Das ist ja eine Erkrankung, die mit chronischen Schmerzen einhergeht. So ein Ganzkörperschmerz wird typischerweise beschrieben. Die könnte zum Beispiel in ihrer App sehen, ich habe jetzt diese Woche immer weniger geschlafen und jetzt steigt mein Schmerzniveau. Ne? Also solche Zusammenhänge stellen wir dar. Und im Moment ist man da als Nutzerin oder als Nutzer noch relativ stark selbst gefragt. Und das ist aber der Bereich, in dem wir uns auch am stärksten noch weiterentwickeln wollen. Jetzt durch Sprachmodelle. Also zukünftig wollen wir ein so Avatar haben. Wir haben ein Maskottchen in der App. Das ist die Möwe Volker, die Nutzer dabei begleitet. Und dann halt so genau diese Zusammenhänge, die sich vielleicht einem selber nicht erschließen, aus den selber getrackten Daten und auch aus den Daten von der Smartwatch widerspiegelt.
Interessant. Möwe Volker, die Möwe Volker. Ja, super spannend. Ihr versucht ja mit eurer App, das hattest du am Anfang schon erwähnt, klassisch in dieses Patient Enablement zu kommen. Ne? Also die Patienten, die Betroffenen in die Lage zu versetzen, auch selbst etwas für ihre Erkrankung zu tun oder eben dafür, dass es ihnen besser geht. Das ist ja generell ein Riesenthema in der Medizin, aber besonders, glaube ich, im chronischen Bereich. Wie viel Potenzial siehst du da noch?
Also eigentlich glaube ich, wenn ich mir so unser Gesundheitssystem als solches anschaue, sehe ich gigantisches Potenzial und ich glaube, wir sollten das langfristig eher auch tatsächlich aus der Perspektive des Patienten denken. Ich glaube auch, dass digitale Tools, sowas, was wir jetzt aktuell bei Fimo machen oder vielleicht, wenn man das Ganze auch nochmal ein paar Schritte weiterdenkt, dass es eigentlich ein super gutes Potenzial hat. Wir haben es ja mit einer demografischen Entwicklung in unserem Gesundheitssystem zu tun, die man fast schon als erschreckend bezeichnen kann. Also in den nächsten 10 Jahren werden je nach Statistik so ein Viertel bis ein Drittel der aktuell klinisch tätigen Ärzte in den Ruhestand gehen. Und die demografische Entwicklung so in der Bevölkerung allgemein ist auch so, dass Deutschland ein ziemlich altes Land ist und dass die Menschen halt auch mehr zum Arzt gehen werden. Und das ist für mich eine total spannende Frage. Ich glaube, dass wir da technologisch noch extrem spannende Entwicklungen sehen werden, gerade im Bereich KI.
Ja.
Und das, was wir so aktuell in der App machen, kann man natürlich auch auf einem größeren Maßstab denken. Also kann man jetzt so ein virtuellen Krankheitsbegleiter, kann man so einen vielleicht digitalen KI-Arzt oder KI-Avatar nicht auch noch weiterdenken, in dem Sinne, dass er den Hausarzt oder auch den Facharzt oder welchen Arzt auch immer noch weiter unterstützt. Gerade wird ja viel über so ein Primärarztsystem diskutiert, über so eine Lotsenfunktion für Patienten. Ich glaube, dass da digitale Tools definitiv eine Rolle spielen können, die Ärzte bei Routineaufgaben zu entlasten.
Ja.
Vielleicht auch mal so kleine, einfache Anfragen der Patienten einfach automatisch zu beantworten und dann aber halt auch diese Triage zu machen. Die Arzttermine, die einfach viel limitierter werden, in der Zukunft gezielter zuzuweisen.
Und habt ihr, siehst du bei euch auf der Fimo Health Plattform sozusagen auch das Potenzial, dass ihr da beispielsweise auch den Patienten-Arzt-Kontakt irgendwie enablen könntet? Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch chronische Patienten einfach eben teilweise nicht nur auf den nächsten bereits terminierten irgendwie Kontrolltermin oder so warten müssen, sondern auch der eigentlich gar nicht mehr existiert und das dann eher so on demand, je nach eben dem, was in der App passiert ist, wieder das Feedback ist, was da getrackt wurde beispielsweise, sich das so dynamisch im Grunde genommen verhält.
Total. Also da sehe ich riesengroßes Zukunftspotenzial. Gerade, wir haben es gerade schon mal vorhin so angerissen, digitale Biomarker. Also wie kann jetzt vielleicht, wie kann mein Smartphone oder irgendwie eine andere smarte Technologie, vielleicht ist es eine Kamera im Badezimmer an der Wand, wie kann die eigentlich meinen Gesundheitszustand zukünftig gut erfassen? Kann die vielleicht erkennen, wenn ich jetzt einen Schub von einer rheumatoiden Arthritis erkenne, weil sich meine Handöffnung und Schließung, weil die anders funktioniert, weil ich vielleicht ein anderes Gangbild habe, vielleicht weil mit einer Wärmebildkamera Gelenkschwellungen angezeigt werden und kann die vielleicht sagen, okay, da ist was im Anmarsch, hier solltest du besser mal schnell intervenieren, dir ein Warnsignal über deine App geben und gleichzeitig aber auch schon mal einen Termin für dich beim Rheumatologen machen. Ich glaube, dass so die Zukunft werden wird und dass es da auch hingehen wird mit Fimo Health.
Und was würdest du abschließend den Betroffenen zum Beispiel von Long-Covid oder auch generell solchen, ich sag mal, energievolatilen Erkrankungen, was würdest du solchen Menschen für Tipps geben für den Alltag?
Ja, die Tipps für den Alltag sind, bleibt dran. Ja. Lasst euch nicht demotivieren. Es kann eine extrem belastende, langwierige Erkrankung sein. Findet eure eigenen Strategien, die für euch funktionieren. Probiert verschiedene Pacing-Techniken aus. Probiert es vielleicht mit so einem Tool wie der Fimo Health App oder vielleicht auch mit was anderem, was für euch funktioniert. Ja, und seid und werdet Experte in eigener Sache. Es braucht ein bisschen auch für viele Zeit, den richtigen Arzt, die richtige Ärztin zu finden. Jemand, der einen versteht, der nicht denkt, das ist psychosomatisch. Ja, lasst euch nicht entmutigen.
Super, vielen Dank. Und das wiederhole ich nochmal, auch für alle anderen kann zum Beispiel dieses Pacing-Konzept total hilfreich sein, wo man sich morgens fragt, mit wie viel Batterie stehe ich heute auf, mit wie viel Energie starte ich in den Tag und dann die Murmeln zusammenzusammeln und nicht bis zur letzten, zu vergeben sozusagen und sich für den Abend auch noch ein bisschen Reserve zu lassen.
Ja, super.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Thomas. Das war ein super spannendes Thema.
Ja, vielen Dank dir, Stefanie. Freut mich total, hier zu sein.
Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg.
Danke.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.